Ich habe auch so diese Gedanken, diese Strukturen einfach, in welchen Herausforderungen wir stehen und oft beten wir und sagen, Herr, leite uns dadurch, dadurch, dadurch und so. Und dann denke ich aber immer, Herr, was willst du uns vielleicht irgendwie so einen Gedanken oder sowas öffnen, was eigentlich viel herausfordernder noch ist? Wo wir viel mehr, ich habe im Sommerurlaub, im Juni war das, habe ich ein Buch in die Hände bekommen, das stand da in der Ferienwohnung über den, hieß der nochmal, Machine Gun Preacher. Das ist jemand, der im Sudan Kinder aufgenommen hat, ein Amerikaner, und der sich dann auch verteidigen musste gegen diese ganzen Militärs, die da durch den Dschungel gegangen sind, die Menschen abgeschlachtet haben in ihren Dörfern, die Kinder entführt haben, die Kinder zu Kindersoldaten gemacht haben. Und es geht mir immer noch den Rücken hoch und runter. Das war sehr heftig, das verträgt vielleicht auch nicht jedes Nervenkostüm. Aber dann habe ich so gedacht, Herr, was willst du mir damit sagen? Ist das die Herausforderung, dass wir einfach mal darauf schauen, worum es wirklich geht? Da ging es darum, die Kinder zu retten. Und er sagt, er wird oft in Amerika dann so angegriffen, man dürfte ja sich nicht Auge um Auge oder Zahn um Zahn. Er sagt aber, wenn es deine Kinder wären, würdest du dich auch wehren und würdest auch auf die Angreifer schießen, wenn sie deine Kinder und deine Frau umbringen wollen und verschleppen wollen. Und das hat so viel in mir gemacht, dass das seitdem gar nicht mehr weggeht, dass ich denke, was ist die Herausforderung? Was ist die Herausforderung? Es geht jetzt nicht darum, dass ich in den Sudan gehe oder dass ihr in den Sudan geht, aber es geht darum, was ist das Wort Gottes und was sagt es uns? Wir leben alle gut, mehr oder weniger, wirklich, wirklich gut. Auch ich, gar keine Frage. Aber was will Gott? Was will der Herr? Und ich habe das so stark, dass wir echt auf die Knie gehen sollen, dass wir für die Verlorenen beten sollen, dass ich wirklich, was tut da, dass wir, wenn wir so rausgehen und niemand hört uns zu, bin ich ja ganz ehrlich, niemand hört mir zu, die Leute wollen das gar nicht hören, weil viele aber auch denken, ich war letztens noch mal auf einer Beerdigung bei uns im Dorf und unser Dorf ist halt sehr katholisch und die Menschen denken aber auch einfach, sie sind Christen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Das ist ja absolut in Ordnung so. Aber die Frage ist, was Jesus gesagt hat. Und die Frage ist, dass wir Sündenvergebung brauchen. Und dass einfach der Herr diese Sehnsucht hat, uns wirklich kennenzulernen. Und im Gebet zu uns sprechen will. Dass er uns natürlich auch heilen will und alles. Aber er will es auch für unser Umfeld. Er will es auch in der ganzen Gesellschaft. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir aufpassen, dass unser Evangelium nicht so weichgespült wird, dass wir sagen, ach ja, oh ja, ich habe früher immer für fast alles Verständnis gehabt, ne? So, das hilft aber gar nichts, das hilft einfach nicht, wenn ich Verständnis habe, und sondern es geht einfach darum, dass wir dann das tun, was in der Bibel steht. So, jetzt komme ich zu meiner Predigt. Die Waffenrüstung, darüber möchte ich heute reden. Epheser 6, 10 bis 17. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Ich denke, die Waffenrüstung ist ja ein geistliches Konzept. Paulus hat da ganz klar zu geschrieben, dass wir ein Verständnis bekommen sollen, wie wir im Glauben gehen können. Das ist ich stehe ja hier nicht mit Pfeil und Bogen, ne? Und habe auch kein Schild. Könnte man in der Kinderstunde mal gut machen. Aber es ist ja ein geistliches Konzept. Und das ist auch dafür einfach, dafür uns als Schutz, uns auch vor diesen Verwirrungen und den Problemen und den Verführungen der Welt auch zu schützen. Dass wir einfach auch nicht dem immer ausgeliefert sind und durchaus auch für uns selber, für unser Fleisch. Die Bibel sagt ja immer, der Geist kämpft gegen das Fleisch und das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und diese tagtäglichen Versuchungen, die wir oft haben, ob die groß oder ganz klein sind, dass wir da einfach auch uns besser vor schützen können durch die Waffenrüstung. Und Paulus hat uns hier etwas an die Hand gegeben, was, glaube ich, sehr hilfreich ist. Ich weiß, fast jeder von euch hat das schon einmal oder 50 Mal gelesen, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Der Herr hat mir das aufs Herz gegeben, dass wir da nochmal hinschauen. Und in dem Vers 12, 13 sagt Paulus ganz klar, jetzt habe ich gerade den Faden fast verloren. Es fängt hier an, dass es mit, so steht nun um eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dann ist so die Frage, was heißt Wahrheit? Was heißt Wahrheit? Wahrheit sprechen wir hier natürlich, wir belügen uns hier ja nicht. Ne? Also wenn jemand jetzt sagt, ich bringe morgen einen Kaffee mit, dann bringt er einen Kaffee mit. Wenn jemand sagt, ich putze die Woche, dann putzt er die Woche. Das ist einfach Wahrheit, genauso wie wir das in unserer Familie leben und so. Im Psalm 43,3 sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Steht es hier, schreibt der Psalmist, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und das soll uns leiten und bringen zu dem heiligen Berg Gottes und zu seinen Wohnungen. Muss man ein bisschen setzen lassen. Also sende dein Licht und deine Wahrheit. Da sehen wir, wie wichtig das ist. Dass wir wirklich da drin auch, manchmal habe ich das Gefühl, die schlimmsten Sachen sind die, die wir uns selber einreden und die nicht wahr sind. Ne? Dass wir selber sagen, ach, ist ja schon in Ordnung und das ist ja alles nicht so schlimm und das wird schon funktionieren oder Gott wird mir das nicht so übel nehmen. Kommt natürlich immer drauf an, worum es da geht. Aber die Wahrheit ist ganz, ganz wichtig, wenn Gott das in dem Psalm, also es gibt zig Stellen dazu, aber die hat so zu mir gesprochen, weil sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und das ist doch unsere Sehnsucht. Wir wollen doch zum Herrn. Das ist doch unsere Sehnsucht. Und diese Kombination hat mir so gut gefallen. Und was wäre natürlich der Umkehrschluss, wenn wir nicht in Gottes Licht und Wahrheit sind, wenn wir nicht geleitet sind? Wenn wir nicht in Gottes Licht und Wahrheit sind, sind wir in der Dunkelheit. Und in der Dunkelheit verirren wir uns. Also ist das so enorm wichtig, dass wir jeden Punkt von der Waffenrüstung einfach mal uns genauer vornehmen. Um Gerechtigkeit, der erste Vers heißt ja in Epheser 6, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wie erklärt man Gerechtigkeit? Jeder von uns hat jetzt was so auf dem Schirm, was gerecht und was ungerecht ist. Ne, wir denken immer direkt, das in der Presse ist ungerecht, das ist ungerecht, da ist mir Ungerechtigkeit widerfahren, da ist mir Ungerechtigkeit widerfahren. Also ich konnte immer in meinem Leben besser ertragen, wenn mir Ungerechtigkeit widerfahren ist, als wenn meinen Kindern Ungerechtigkeit widerfahren ist. Ne? Die Mütter nicken so. Da kann man echt mal so zur Mutter auffahren. Ne? Egal, ob die klein sind oder schon ein bisschen größer. Und ich glaube, genau damit können wir das auch am besten erklären. Kinder beschreiben das immer ganz klar. Die können immer ganz klar in einem gewissen Alter sagen, das ist nicht gerecht, Mama. Das ist in der Schule passiert und das war nicht fair von der Lehrerin. Ne? Und das war nicht richtig und so. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist heute so ein bisschen verschoben. So wie die Christel das letzten Sonntag in der Predigt gesagt hat, ne? Dass wir ja so tolerant sind und dass oft Dinge verschoben werden in unserer Gesellschaft, weil wir das dulden, obwohl sie durchaus auch oft ungerecht sind. Wir werden natürlich nicht alle Ungerechtigkeit aus dieser Welt rausschaffen können, weil die Welt nun mal so ist, wie sie ist. Aber einfach mal hinschauen, was bedeutet das in diesem Rahmen Gerechtigkeit? Und was heißt das für mich? Was heißt das für mich, der ich an Christus glaube? Ich glaube auch, dass wir daraus ruhig die Rechtfertigung ziehen können. Dass wir durch Gottes Wort, dass wir durch unseren Glauben an Christus gerechtfertigt sind vor ihm. Dass weil wir vor ihn gegangen sind und um Vergebung gebeten haben, dass wir geschützt sind vor den Anklagen, vor den Versuchungen des Satans. Und dass wir einfach unsere innere Stimme durch diese Rechtfertigung auch ganz klar macht wiederum, was die Wahrheit sagt. Also das ist, dann habe ich hier noch stehen, habe ich jetzt fast überlesen. Ich gucke ja ganz gerne beim Duden nach, was die Wörter so bedeuten. Und Wahrheit, zur Wahrheit steht im Duden die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Logisch, ne? Es ist ja eine Übereinstimmung mit der Aussage. Wenn ich eine Aussage mache, dann braucht es auch eine Übereinstimmung, sonst ist es nicht die Wahrheit. Also die Richtigkeit und ein wahrer Sachverhalt. Ein wahrer Sachverhalt. Auf den Punkt gebracht. Ja. Also zur Gerechtigkeit würde ich ganz gerne nochmal sagen, das nochmal wiederholen, dass es auch darum geht, dass wir durch Jesus Christus da gerechtfertigt sind, weil wir ihm nachfolgen und weil wir ihm gehören. Ich glaube, das können wir ruhig aus daraus auch sehen. In 1. Korinther 4,4. Heißt es, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, schreibt Paulus. Auch eine sehr interessante Aussage. Eigentlich muss man das davor schon lesen, ab Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch nicht selbst, auch selbst nicht. Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich auch nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und das ist es so. Er schreibt hier, dass die Menschen gesucht haben und alles. Und er will sich auch nicht selber rechtfertigen. Der Herr beurteilt ihn. Und ihr kennt mich ja, ich sage das ja immer, es geht ja darum, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, wie Jesus uns dann beurteilt. Darum geht es ja, und das schreibt Paulus ja auch. Es wird darum gehen, wie Jesus uns beurteilt und wie der Herr uns beurteilt. Und deswegen können wir uns gar nicht genug nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit und nach all diesen Dingen ausstrecken. So, jetzt schlage ich mal wieder meine Stelle auf, ja. Der nächste Punkt wäre Vers 15 und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Da habe ich so drüber nachgesonnen und habe gedacht, wir haben ja hier alle Schuhe an. Ne? Die Kinder ziehen die ja hier schon mal aus. Aber wofür brauchen wir denn Schuhe? Wofür brauchen wir Schuhe? Um zu gehen, um einfach zu laufen zu können. Also wenn wir immer alle hier wären, bräuchten wir keine Schuhe. Da würden wir bequem in dicken Socken gehen. Wenn wir immer zu Hause sind, haben wir ja auch Puschen an oder gar nichts an, ne? An den Füßen. Ne? So. Also wir brauchen Schuhe, um zu gehen. Und deswegen heißt es ja hier in Vers 15, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also, dass wir gehen sollen und das Evangelium des Friedens weiterbringen sollen. Das ist es immer wieder. Das ist es immer wieder. Das Evangelium des Friedens immer weitertragen. Können wir die Heizung ganz ausmachen? Danke, lieber Volker. Das ist sehr warm hier, ne? Also, dass wir gehen sollen und in Matthäus 28, 19 heißt es ja sogar, dass wir gehen sollen zu allen Völkern. Das war ja der Ruf damals. Jesus ist ja, hat ja nur seine Jünger eigentlich ausgebildet und sie sollten zu allen Völkern gehen. Was ja heute schon, noch nicht ganz, aber größtenteils geschehen ist, wenn man das so verfolgt. Und zwar die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Deswegen haben wir Schuhe an und deswegen sollen wir gehen. In Jesaja 52, 7 heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Ist das nicht ein schöner Ausdruck? Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten? Weil es ist eine Nachricht der Freude. In Vers 16, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Was mag das bedeuten? In einer Auslegung steht, dass damals die römischen Soldaten, es war ja die Zeit, als die Römer in Israel waren, bei den Juden waren und auf fast der ganzen Welt verbreitet waren. Und die Römer haben ihre Schilder mit Leder bezogen und haben die vorher in Wasser gelegt. Also ich kann mir so ungefähr vorstellen, dass das wahrscheinlich von uns, unsere starken Männer könnten das heben, ich wahrscheinlich nicht. Es waren sehr, sehr schwere, große Schilder. Warum? Weil die Feinde mit Pfeilen geschossen haben, die gebrannt haben. Und ihr habt bestimmt alle schon mal irgendeinen Film gesehen, wo das so passiert ist, dass sie mit so Pfeilen geschossen haben oder dass so brennende Kugeln, irgendwelche Filme davon, Ben Hur oder sowas, ich weiß das gar nicht mehr. Genau. Und was das dann auslösen kann. Und wenn so ein Schild, so ein Pfeil auslöschen soll, dass der auch nicht brennend runterfällt, dann muss da schon auf was Nasses fliegen. Und das ist natürlich der Schild des Glaubens. Und ich denke, Glauben ist das, was diese Sachen, die uns so fertig machen wollen oder die uns so verunsichern wollen, ne, wo mein Glauben geschwächt wird, wo ich sage, Herr, jetzt bete ich schon 10 Jahre für unseren Sohn. 10 Jahre und es wird immer schlimmer. Ne? Ich sage, Herr, was soll das? Was soll das? Dann weiß ich sofort, dann entschuldige ich mich sofort, weil ich weiß, dass ich so mit Gott gar nicht reden darf. Was soll das? Er hält ja seine Hand über ihn. Es könnte ja alles viel schlimmer sein, wenn wir nicht gebetet hätten. Was wäre, wenn wir nicht gebetet hätten? Das ist doch letztendlich das, worauf es dann auch ankommt. Und ich weiß, Gott wird seine Hand, Gott hat seine Hand auf ihm. Und das sind so die Sachen, wo ich denke, das ist genau für mich diese feurigen Pfeile. Dass man dann weiß, man hält es aber aus. Man hält es einfach aus, weil ich glaube einfach an Gott und seine Realität. Ich glaube einfach, dass er es tut. Ich glaube einfach, dass er uns nicht verlässt. Ich glaube es einfach und halte daran fest. Es ist immer wieder unsere Entscheidung, glauben wir das oder nicht. Manchmal jeden Tag, manchmal jede Woche und manchmal 5-mal am Tag. Was entscheide ich? Wem höre ich dazu? Höre ich Sachen zu, die mich entmutigen oder höre ich Sachen zu, die mir Mut zusprechen? Gehe ich in die Bibel und lese, wenn es ganz schlimm ist, nur die Worte, die mich ermutigen, immer wieder, weil ich einfach weiß, dass das die Wahrheit ist. Oder lese ich die Sachen oder höre ich den Predigern zu auf YouTube, die es ja massenhaft mittlerweile gibt, die mich entmutigen oder die irgendwie meinen Glauben schwach machen. Der Glaube ist meine persönliche Entscheidung jeden Tag, dass ich entscheide, ich glaube an Jesus Christus, an den Sohn Gottes. Der Helm des Heils. Nehmt euch den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gehen wir erstmal auf den Helm des Heils an. Ich denke, im Großen und Ganzen ist damit auch unsere Heilsgewissheit gemeint erstmal. Dass wir wissen, wir sind errettet. Und wenn der Herr kommt, sind wir dabei. Und wenn wir sterben, sind wir auch dabei. Dass wir das einfach wissen, dass unsere Sünden vergeben sind, diese Heilsgewissheit. Aber andersrum glaube ich auch, dass wenn genau diese Anfechtung oder das auf uns kommt, dass der Helm des Heils auch so eine Art, der ist dann auch ein Schutzhelm, weil ich einfach weiß, und wenn dann die Lügen prasseln, dass ich das aber weiß, dass es nicht so ist. Es ist der Helm des Heils, ist die Hoffnung auf unsere zukünftige Erlösung. Ist einfach so, das ist die Hoffnung. Und das Schwert des Geistes, auch in Vers 17, und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das ist die einzige Waffe. Alles andere ist Schutz. Die einzige Waffe, die wir haben, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ihr habt ja alle, denke ich, mindestens eine Bibel im Haus. Es ist auch nicht schlecht, mehrere Übersetzungen zu haben. Es ist was Gutes, sich gute Bibeln zu kaufen. Ich kriege irgendwie nicht genug. Ich habe mir letztens wieder eine gekauft und habe die auch überall so liegen und kann dann immer weiterlesen. Weil ich finde so, ich fütter damit so mein Leben. Und ich denke, wenn wir an das Wort Gottes glauben, dann ist es auch, wo das Wort Gottes ausgesprochen wird, da trennt es auch die Wahrheit von der Lüge. Oder es trennt die Lüge von der Wahrheit. Weil das Wort Gottes einfach etwas ist, was ja unser Fundament ist, was ja unsere Verwurzelung ist. Ne, wenn jetzt irgendeiner anfängt, das Wort Gottes wirklich zu kritisieren, dann kann man ja nichts mehr glauben. Also dann brauchen wir nicht mehr herkommen. Wenn ich das kritisiere, dann ist es ja, oder ich hole mir nur die netten Sachen raus, ist auch eine gute Lösung. Ne? Ich hole mir immer nur die guten Sachen raus und sage, da steht aber, ich bin immer gesegnet, das und das und das. Aber dieses Schwert, wie hier gemeint ist, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, ist ganz wichtig für jeden, auch für mein Innerstes. Weil wenn auch so Sachen kommen, die mich fertig machen wollen, kann ich die halt Sachen lesen, die Gott mir zugesprochen hat. Ich brauche diesen Lügen des Feindes in der Welt einfach nicht glauben. Weil es ist ja so draußen, also ich sage immer draußen, aber ich rede von meinen Geschwistern, von meinen Nachbarn, auch wir haben auch Freunde, die nicht Christen sind, ne? Dass das einfach immer so, ja, das kannst du nicht wirklich glauben oder das geschieht wirklich nicht. Und als ich erzählt habe, dass ich so spontan so ein Wunder erlebt habe und so schwer krank und geheilt worden ist, dann offenbart es sich immer, ne? Wer das glaubt und wer sagt, naja, meine Schwägerin sagte dann, das habe ich bestimmt schon mal hier gesagt, das waren deine guten Gedanken. Sag ich, meine Güte, 39 Jahre krank und gute Gedanken. Was ist das denn, sag ich. Dann wäre ich ja blöd gewesen, wenn ich nicht früher gute Gedanken gehabt hätte. Ich sage, es ist vollkommen klar, dass ich so krank war und es ist vollkommen klar, dass ich auf einmal geheilt worden bin. Und dass die Ärzte gesagt haben, das wird nicht mehr weggehen. Die haben gesagt, das bleibt, sie werden auch, ja, das spreche ich jetzt gar nicht aus, genau. Also deswegen ist es einfach so, dass wir diesen Lügen durch das Wort Gottes, was er bei meinem Leben gesagt hat, dem brauchen wir nicht zu glauben. Und wir brauchen das Wort Gottes natürlich zu unserer persönlichen Auferbauung, um Kraft zu bekommen, um einfach da drin weitergehen zu können. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, probiert es doch mal aus. Lest mal jeden Tag, normalerweise sollte ich sagen 10 Kapitel, jeden Tag. Ich sage jetzt mal, lest doch mal jeden Tag 5 Verse. Jeden Tag. Und dann beobachtet das mal, ob das Wort Gottes etwas in euch macht. Ich meine, wir gucken die Nachrichten, wir gucken Filme, wir gehen Kaffee trinken. Könnt ihr alles machen. Machen wir ja alles. Aber es ist doch mal nicht schlecht, jeden Tag mal etwas Wort Gottes zu lesen und einfach mal darauf zu achten, was das so mit meinen Gedanken macht. Morgens am besten. Genau. Und das Wort Gottes ist eben dieses Schwert, dem wir auch entgegensetzen können, wenn Sachen kommen. Darum geht es, dass wir damit uns wehren können. Wir können es aber nur mit etwas wehren, was wir kennen. Wenn wir das Wort Gottes fast nicht oder nie lesen, können wir uns damit nicht wehren. Dann ist das Schwert kein Schwert mehr. Dann ist das Schwert so, meine Jungs, als sie klein waren, hatten die immer, kennt ihr diese Schwerter so aus Kunststoff und später schon aus Holz, ne? Und da habe ich immer gehofft, sie hauen sich die nicht über den Schädel, ne? Also, aber das Schwert, was damals gemeint war, war so ein Schwert aus Metall und scharf. Und wenn das scharf sein soll, wenn wir das umlegen, also umsetzen auf das Wort Gottes, auf das Geistliche, dann müssten wir es auch schon ein bisschen kennen. Und es ist einfach richtig, richtig gut, die Bibel zu lesen. Ich kann das nur empfehlen. Aber das kann man nur ausprobieren, indem man es selber tut. Sonst weiß man es nicht. Das ist so. Und ich denke, heute ist ein sehr guter Tag, das einfach mal zu prüfen, was vielleicht in der Waffenrüstung für mich bis jetzt noch nicht wichtig war oder für dich noch nicht wichtig war. Und einfach da mal hinzugucken, also Epheser 6, ich würde mal sagen ab Vers 10, ich fange jetzt auch mal mit Hausaufgaben an, wie der Dieter. Aber das ist bei mir ja leichter, ich predige ja öfters, der Dieter kommt ja nur 2-3 Mal im Jahr, genau. Dass ich das einfach durchlese und einfach gucke, was ist so für mich relevant. Worauf habe ich schon lange nicht mehr geachtet? Wie stärke ich meinen Glauben an den lebendigen Gott? Weil die Waffenrüstung letztendlich ist ja eine gemeinsame Sache. Das sind ja nicht Einzelteile. Deswegen. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Gerechtigkeit, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das Evangelium ist Jesus, denn das Evangelium verkünden heißt, Jesus zu verkündigen. Die Schuhe, ne? Und für das Evangelium des Friedens gilt, Christus ist unser Friede. Glauben, Vers 16, dass wir an Christus glauben, ist Gottes Werk und das Werk des Heiligen Geistes. Und Jesus macht den Unglauben zum Glauben. Er macht das in uns. Und das Heil, der Helm des Heils, das Heil ist die Rettung in Jesus Christus. Und das Wort, Jesus ist das Wort Gottes. Also lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Der eigentliche Kampf besteht ja im Gebet. Es geht ja nach der Waffenrüstung weiter. In Vers 18 schreibt Paulus, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also, Er sagt die Waffenrüstung und dann redet er über das Gebet. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass eigentlich das Beten die Herausforderung ist. Ich glaube nicht, dass das Beten so eine Nebensache ist, die wir jetzt mal tun. Oder das Vaterunser können wir auswendig und dann beten wir das. Ist sehr gut, keine Frage, machen wir auch sehr viel, mache ich sehr viel. Aber ich glaube, dass das Gebet tatsächlich auch der eigentliche Kampf ist. Das ist der eigentliche Kampf. Wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir für die kranken Kinder beten, wenn wir für kranke Leute in der Gemeinde beten, wenn wir für Errettung der Ungläubigen beten. Oder bevor wir irgendwo jemanden besuchen gehen, in die Psychiatrie oder wenn ich ins Krankenhaus gehe. Das ist eigentlich das Kampffeld, erstmal das Gebet. Dass ich bete, dass es eine Atmosphäre gibt, dass ich nicht in ein Krankenhaus komme und da ist eine total chaotische Atmosphäre oder so, sondern dass ich auch mit dem Kranken beten kann und reden kann, dass der Kranke das auch annehmen kann. Ich glaube, das Gebet ist eigentlich das Kampffeld. Und ich glaube, wer solche Besuche schon mal gemacht hat, merkt es, dass es durchaus, wenn man jemanden in der Psychiatrie besucht, durchaus angespannter ist. Drücken wir es mal so aus. Dass es einfach immer unterschiedlich ist, weil es auf den Kranken jeweils ankommt, auf die Atmosphäre, auf die Leute, die nebenan liegen. Und ich denke, das ist der eigentliche Kampf. Und das ist die eigentliche Aufforderung von Paulus. Er sagt, guckt mal dahin, weil die Menschen jeden Tag die römischen Soldaten sahen. Hat er gesagt, nehmt das mal im Geist, wie die Waffenrüstung ist. Aber dann sagt er, was ist eigentlich der eigentliche Kampf? Dann möchte ich aber auch noch den Vers 19 lesen. Da schreibt Paulus, auch für mich betet ihr, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also Paulus war natürlich in einer außergewöhnlichen Situation. Er war inhaftiert und schrieb das. Er war in Ketten und das war früher auch nochmal anders wie unsere Gefängnisse heute. Die waren angekettet, teilweise an Soldaten angekettet und es steht ja auch von dunklen und nassen Kerkern und so. Was ich damit sagen will ist, und er sagt, trotzdem betet für mich, dass ich meinen Mund öffne, um mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also er hatte da auch seine Herausforderungen und konnte das wahrscheinlich auch nicht immer. Und wenn das Paulus schon nicht immer konnte, dann fühle ich mich auch ein bisschen erleichtert. Aber das ist auch für uns die Herausforderung, für jeden. Weil in Markus 16 lesen wir ja, geht hin und predigt das Evangelium. Das lesen wir da ja. Und er brauchte das. Und für diese Freimütigkeit, denke ich, sollten wir für uns selber einfach beten. Oder füreinander natürlich. Dass wir in Freimütigkeit das Evangelium weitergeben können. Und ich denke, wir haben ja in der Allianz dann immer das Gebet für die Stadt auch und so. Und es gibt ja auch das Wort, betet für die Stadt Bestes. Danke. Betet für die Stadt Bestes. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe hier. Das ist nicht eine Frage, ob wir das tun sollen, sondern es ist definitiv unsere Aufgabe hier, dass wir für diese Stadt für das Beste beten. Und das Beste ist, das Evangelium auch zu verkündigen. Aber das Gebet steht davor. Dieses Ringen im Gebet. Und das ist die Hauptaufgabe. In Markus 16, 20 steht ja auch, als sie in die Stadt gingen, die Jünger, als der Auftrag war, ich kann es aber auch gerade mal lesen, Markus 16, 20. Also der Auftrag ist ja, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. So, da könnte man ja jetzt mal durchatmen. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkt und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist eigentlich für mich der Vers, den ich jetzt sagen wollte. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also, dass er uns bestätigt, dass er das letztendlich tut. Wir können es ja nicht. Wir können nur diesen Auftrag nehmen, gehen und weitersagen, dass Gottes Liebe so groß ist, dass er für jeden gestorben ist, dass er alles wegnehmen kann, dass er Heilung gibt, dass er vor allen Dingen Heilung für die verwundeten Seelen gibt, für das, was echt so kaputt ist in vielen Leben, was wirklich so. Wir waren gestern an so einem Ort, wo viele kaputte Menschen waren, und das geht mir bis heute so nach, weil man ihnen das noch so ansah, wie fertig die waren, wie die kamen aus Drogensucht, aus Alkoholsucht und aus total zerstörten Familien. Aber sie sind dort an einem Ort, wo viel gebetet wird, wo viel gebetet wird und wo das Wort gelehrt wird. Und der Herr begegnet ihnen und sie bekommen Heilung, Schritt für Schritt. Und sie werden ganz frei. Und ich meine, das ist doch das Allerbeste. Es geht ja nicht um die Leute, denen es sowieso schon gut geht. Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Sondern um die wirklich ein gebrochenes Herz haben. Und dass sie diese Heilung bekommen. Okay, die Bereitschaft, das Evangelium, für das Evangelium einzutreten, es weiterzugeben. Das wird auch unsere Gedanken erneuern, wenn wir uns damit beschäftigen. Das wird unsere Beziehung zu Gott verfestigen. Wir werden mehr merken, wie der Herr zu uns spricht. Und wenn wir natürlich das Vertrauen, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder entscheiden, wir haben das Vertrauen auf den Herrn. Und ein gottesfürchtiger Charakter und eine Beziehung zu Gott sind einfach notwendig, um unser Herz auf Dauer zu beschützen. Ein gottesfürchtiger Charakter und diese Beziehung. Das ist notwendig, sonst kriegen wir unser Herz nicht beschützt. Und wieder ist was und wieder ist was. Und unsere Einstellung, unsere Gesinnung, das Wort sagt Gesinnung. Ja, aber das heißt ja Einstellung. Aber ich finde das Wort Gesinnung fast noch besser. Also mein Sinn ist das, sollte danach ausgerichtet sein. Das Wort Gottes, das Schwert hat die Kraft, das Böse aufzudecken, alles zu korrigieren, was vor Gott nicht in Ordnung ist, zu retten, zu heilen und dass wir uns nicht täuschen lassen. Und das Gebet, was Paulus hier zum Schluss sagt, ist einfach dieses Kampffeld und wir können überall und immer beten. Natürlich auf der Arbeit, je nachdem nicht, aber wir können viel mehr beten, als wir so denken. Ich habe mir abgewöhnt, ich höre fast kein Radio mehr im Autofahren. Habe ich früher immer gemacht oder CDs oder so. Ich höre dann nur, wir machen nur Radio an, wenn ich irgendwie hinfahre und denke, es könnte Stau geben, was ja durchaus gegeben ist. Ne? Aber sonst, und nutzt das eigentlich immer fürs Gebet oder fast immer. Man muss mal ein bisschen vorsichtig sein mit den Worten immer. Also fast immer fürs Gebet, dass ich da nochmal alles dem Herrn hinlege und einfach ihm sage und weil ich glaube einfach, dass wir von so vielen Dingen umgeben sind und dass wir dann in eine andere Atmosphäre kommen, in die Atmosphäre des Heiligen Geistes und auch der Liebe Gottes. Manchmal bin ich ja auch sehr zornig, wenn ich irgendwo hinfahre, gebe ich jetzt mal. Ich bin ja ganz ehrlich hier der Gemeinde. Und dann, dass ich da einfach wieder runterkomme und einfach weiß, dass es trotzdem richtig ist, jetzt dahin zu gehen oder das zu sagen oder das dann vielleicht nicht zu sagen, dass ich das aber spüre im Gebet, dass ich das einfach merke und dass ich muss auch immer den Herrn bitten, gib mir deine Liebe dafür. Aber das geht ja nur durchs Gebet, das geht ja nur durchs Gebet. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, schaut nochmal hier auf Epheser 6, auf die Kampfrüstung, stellt euch das geistlich ruhig mal vor. Und nehmt euch das mit, wie wichtig das alles ist und dass der Paulus ganz klar sagt, dass das die einzige Waffe ist eigentlich das Wort Gottes, das ist das Schwert und dass unser Kampffeld das Gebet ist und dass wir gar nicht genug beten können und Fürbitte machen können, gar nicht genug. Und der Herr wird uns begegnen und wir werden einfach merken, wie unser Innerstes dadurch schon auch immer mehr geheilt wird, egal was da ist, dass sich da Veränderungen durchziehen. Ich habe das hier mal in einem Glaubensgrundkurs gesagt. Ich hatte so Mütter da sitzen und da ging es auch um das Wort Gottes. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ja, Lobpreismusik oder das Wort Gottes kann man ja auch so laufen lassen als CD oder so, wenn man das möchte. Und dann habe ich gesagt, das war ein bisschen hart, aber ich habe gesagt, jetzt stellt euch vor, ihr habt die kleinen Kinder im Wohnzimmer, der Fernseher läuft und ihr würdet den ganzen Tag Horrorfilme laufen lassen. Was würde das mit den Seelen der Kinder machen? Wenn die das sehen würden, die würden ja eine kranke Seele bekommen. Das wäre ja ganz schlecht für ihr ganzes Leben. Das wäre ganz schlecht. Und deswegen ist es ja der Umkehrschluss. Es ist doch wunderbar, wenn wir ein bisschen Lobpreis laufen lassen können, wenn wir das Wort Gottes ab und zu laufen lassen können. Einfach so, dass wir das hören. Heute gibt es, also ich bin da ganz begeistert von, dass auf YouTube findet man auch das gelesene Wort Gottes. Also das ist ja dann für mich oft noch besser wie Predigten oder so. Also man kann es immer bekommen, wenn man es möchte. Aber da stehen wir wieder vor dieser Entscheidung. Was höre ich mir an? Was gucke ich mir an? Und wenn man sich das mit den kleinen Kindern vorstellt, letztendlich macht das auch immer ein ganzes Teil davon auch für uns Erwachsene aus, was wir sehen, was wir uns anhören. Und dass der Herr natürlich möchte, dass wir ihm näher kommen. Dazu lade ich euch heute ganz herzlich ein, euch das nochmal anzuschauen in eurer Bibel und wünsche euch alles Gute für die Woche. Danke.